Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir fahren fort mit dem Buch von James Mellon. Es geht um die Erneuerung der Kirche, der Pfarreien. Dort an der Basis muss es ja beginnen. Die momentane Situation ist untragbar. Unsere Gesellschaft hat sich so sehr verändert. Passen Sie auf, Entschuldigung, dass Sie dabei nicht jene verantwortlich machen, die vor uns da waren oder jene, die ihr Bestes geben. Machen Sie besser die veränderten Bedingungen und unser Vertrauen auf alte Modelle dafür verantwortlich. Das ist ja das Eigentliche. Wir können uns nicht lösen von dem, was war, und deshalb halten wir an alten Modellen fest. Und die Bedingungen haben sich eben geändert. Jene, die am meisten brennen, werden aufhorchen. Ich habe kürzlich gemerkt, dass ich sogar aufpassen muss, wenn ich zu priesterlichen Mitbrüdern spreche, denn meine Leidenschaft wird manchmal als implizite Verurteilung von ihnen oder ihrem Dienst verstanden. In gewisser Weise ist es ja das ja auch. Ist nicht im Sinn von Verurteilung, aber glauben Sie mir, in unserer Kirche ist nicht so schwierig, als wenn einer vorangeht und Dinge richtig macht, die anderen sehen es und fühlen sich dann sofort angegriffen. Meine Güte, irgendwo haben wir doch mal Tugendlehre auch gelernt. Hoffentlich zumindest in der Moraltheologie. Wenn einer etwas gut macht, dann freuen Sie sich von Herzen. Schön, dass der das kann. Und jetzt schauen wir halt, dass wir es auch so hinkriegen, wie er oder lernen von ihm. Aber dann gleich die Leute anätzen und missgünstig sein und die runtermachen, nur damit der andere auf mein primitives Niveau heruntergezogen wird. Ja, das ist es doch. Und wie viel verhindert dieser Invidia Clericalis? Da gibt es sogar ein eigenes lateinisches Wort, einen eigenen Ausdruck dafür. Geistlicher Neid, Invidia Clericalis. Gestern war jemand da, der von Pater Leibig gesprochen hat. Sie kennen ja diesen Mann Gottes, der in den 50er, 60er Jahren so erfolgreich missioniert hat. Wenn der wohin kam, da waren die Kirchen voll und die Pfarrer, so berichtet jemand, der eine Biografie über ihn herausbracht, waren ständig eifersüchtig, weil der die Kirchen vollgebracht hat und sie nicht. Meine Güte. Wie sollen wir denn da, wenn wir vor Gott mal Rechenschaft geben müssen, bestehen? Wenn wir das Gute im anderen nicht anerkennen und mit Eifersucht reagieren. Klar, das ist ein Stachel, der kann's, der bringt's gebacken, der kriegt's her. Aber dann lasse ich halt den Stachel sitzen und überlege mal, was muss ich denn anders machen, in welche Richtung muss ich mich denn verändern? Eifersüchtig zu werden, mit Aggression zu reagieren, ist das Primitivste. Wir sollten, wenn wir über Veränderung sprechen, deutlich erklären, dass die alte Art und Weise, Dinge zu tun, nicht mehr funktioniert, vor allem wegen des kulturellen Wandels, der in den letzten 50 Jahren stattgefunden hat. An einem Wochenende wollte ich über die Seelsorge für junge Menschen in der Kirche predigen, denn unser Pfarrgemeinderat und unser Finanzausschuss hatten gerade der Einstellung einer Vollzeitkraft für die Jugendpastoral zugestimmt. So jemanden hat es in unserer Pfarrei vorher noch nie gegeben. An einer bestimmten Stelle während der Predigt rief ich 10 zufällig ausgewählte Jugendliche auf und stellte sie vor die Gemeinde. Sie stellten jene 20% der getauften Kinder dar, die in die Kirche gehen. Um die Verlustrate unter unseren Jugendlichen durch die verschiedenen Stufen von Erstkommunion, Firmung und Universität zu verdeutlichen, bat ich jeweils einige von ihnen, wieder zu ihren Eltern zurückzukehren, bis nach dem Studium nur noch ein Jugendlicher übrig war, der noch in der Kirche war. Die Leute waren entsetzt. Aber es macht ihnen eine schwierige Wirklichkeit deutlich. Wenn wir nicht ganz zielgerichtet in die Heranbildung von Jüngern unter unseren Jugendlichen investieren, dann verlieren wir sie vielleicht alle. Das hat tatsächlich geholfen, Unterstützung für die neue Stelle eines Jugendreferenten zu bekommen. Wenn wir über bevorstehende Veränderungen sprechen, dann ist es nicht genug, nur über das zu sprechen, was wir tun, warum wir es tun. Es ist immer notwendig, es mit der formulierten Vision in Zusammenhang zu bringen und die Pfarreiangehörigen zu bitten, den Traum mitzuträumen. Eine Vision wird dann vermittelt, wenn die Vorstellungskraft der Menschen angesprochen wird. Wenn ich über Vision spreche, dann sage ich am liebsten, stellen Sie sich vor, dass. Stellen Sie sich vor, dass wir eine Pfarrgemeinde sind, in der jeder sich angenommen und geliebt weiß. Stellen Sie sich vor, wir sind eine Pfarrgemeinde, in der alle Mitglieder ihre Gaben und Talente im Dienst der Pfarrgemeinde einbringen. Stellen Sie sich vor, wie unsere Gemeinde und unsere Stadt sich verändern würde. Stellen Sie sich vor, alle Pfarreimitglieder würden großzügig spenden. Stellen Sie sich einmal vor, wie viel Gutes man im Namen Jesu tun könnte. Stellen Sie sich vor, was wir tun könnten, wenn wir an einem Strang ziehen. Im Jahr 2013 hat unsere Pfarrei $38.500 für Rettungsmaßnahmen nach den verheerenden Folgen des Taifuns Haiyan auf den Philippinen gespendet. In solchen Momenten ist es keine Frage der Vorstellung mehr, sondern es geht einfach nur darauf hinzuweisen und zu schauen, schaut, was ihr tun könnt. Es geht nichts über Wiederholung. Das ist nicht nur in Sonntagspredigten notwendig, sondern bei jeder Versammlung der Leiter der Pfarrgemeinde. Meine eigenen Mitarbeiter haben mich das gelehrt, denn ich selbst gehe allzu oft davon aus, dass nur, weil ich schon vor einigen Monaten versucht habe, über Vision zu sprechen, jeder immer noch darauf konzentriert und dazu motiviert ist. Das gilt besonders dann, wenn ein großer Teil der Mitarbeiter früher einem anderen Lehrer unterstanden und vielleicht innerhalb einer anderen Pfarrkultur gearbeitet hat. Die Visionserklärung sollte im Mittelpunkt aller Arbeits- und Besinnungstage für Mitarbeiter, Pfarrgemeinderäte und Dienstleiter stehen. Geht natürlich auch für das Rat, dass man wieder darüber spricht, was wir tun können, was unsere Aufgabe ist. Wir nehmen uns bei unseren Leitungskonferenzen der Pfarrei Zeit, um über die formulierte Vision für die Pfarrei nachzudenken und darauf Reaktionen und Fragen zu erhalten. Und zwar, wie wir bestimmte Dienste noch besser mit dieser Zukunftsvision in Einklang bringen können. Jetzt kommt ein netter Satz. Jemand hat es einmal so formuliert. Die Hauptsache ist, die Hauptsache Hauptsache sein zu lassen. Nochmals, vielleicht ein bisschen schwierig, aber vielleicht irgendwie ganz geckhaft. Das hat in Augsburg übrigens auch erzählt, dass James Mellon im Januar des letzten Jahres dort war. Die Hauptsache ist, das Wichtigste ist, die Hauptsache Hauptsache sein zu lassen. Also, es ist entscheidend, das, was wichtig ist, dass es auch im Mittelpunkt bleibt und nicht irgendwelche Firlefanzen, Sachen oder andere Dinge, die jetzt nicht so wichtig sind. Hauptsache, die Hauptsache bleibt Hauptsache. Ja, liebe Zuhörer unseres Radios, danke, dass Sie uns verbunden sind. Danke für jedes Fastenopfer, das Sie uns geben und das wir auch bitten. Heute Nachmittag, wenn Sie wollen, können Sie mit mir im Gespräch bleiben, ins Gespräch kommen, Seelsorgesprächstunde. Wir werden sofort den Wundenrosenkranz beten. Und nehmen Sie jetzt das mal mit hinein, das Gebet für den Sudan. Die Kirche ist der mystische Leib, sagen wir. Wenn es den einen wehtut, müsste es auch uns wehtun. Lassen wir das ruhig einmal heran. Sie nutzen ja fast alle die modernen Kommunikationsmittel. Googeln Sie einfach mal. Schauen Sie mal nach, was im Sudan alles passiert ist. Ich habe dort viele bewegende Zeugnisse gelesen und die Menschen fragen sich, ja, warum lässt Gott in unserem Land das zu? Es gibt eine ganze Generation, die nur Krieg kennt. Und die verzweifeln schon fast. Warum trifft es uns so hart? Ich weiß es nicht. Aber wir können etwas dagegen tun. Der Marathon wird ganz auch wesentlich vom Sudan geprägt sein, für den wir vom 17. bis 19. Mai eintreten werden. Schade, dass der Vorsitzende der Bischofskonferenz, ursprünglich hatte schon zugesagt, aber wegen vieler anderer Termine dann wieder abgesagt, nicht kommen kann. Aber der designierte Programmdirektor wird da sein und er wird uns davon berichten, was in seinem Land abgeht. Es segne und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.